Wir wollen den Gottesdienst anfangen im Namen unseres Herrn Jesus, den Herrn preisen, anbeten und rühmen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Abendstunde. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass wir uns jetzt dir öffnen dürfen. Herr, strahl du in unser Leben hinein. Erfülle uns mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Amen. Wir stehen auf und preisen Gott.
Im Gebet, wir strecken unsere Hände zum Himmel nochmals aus und sagen, Herr, hier bin ich, begegne mir, berühre mich, Herr, inspiriere mich heute Abend. Herr, salbe meine Lippen und salbe unsere Ohren, dass wir hören, was der Geist heute der Gemeinde zu sagen hat. Herr, wir sind neugierig, wir sind gespannt auf dein Reden in dieser Abendstunde. Und wir sagen zusammen, Amen, Amen. Gott segne euch und schütze euch und nehmt Platz und dankt dem Herrn, dass ihr im Hause Gottes sein dürft. Halleluja, ihr könnt da woanders sein, aber es ist ein Vorrecht, im Haus Gottes sein zu dürfen. Ein Privileg. Heute Abend will ich mich über das Gebet ein paar Gedanken machen. Das Gebet ist das Größte, was wir überhaupt haben, mit Gott reden zu dürfen. Das Geschöpf spricht mit dem Schöpfer. Der kleine Mensch, ein Staubkörnchen im Universum, darf mit dem großen, mächtigen Gott reden. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht. Bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich euch noch ganz herzlich einladen für morgen Abend, 19 Uhr. Wie erreichen wir Gott? Das ganze Wochenende steht unter diesem Thema, wie komme ich zu Gott? Eigentlich sind wir Kinder Gottes. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Und Gott hat uns schon immer gewollt und ist uns immer nachgegangen, uns immer gesucht. Aber wir sind auch unterwegs. Nicht nur, dass wir zu Gott kommen, sondern wie kommt Gott zu uns? Das wird das Thema sein. Wie erreichen wir Gott? Und dann am Sonntag früh um 10 Uhr, was zum Glücklichsein dazugehört. Nicht Geld und Gut. Wir brauchen viel mehr als Geld und Gut. Etwas, was unbezahlbar ist. Und nächsten Mittwoch, wir werden über Anbetung nächsten Mittwoch sprechen, 16 Uhr, wie man Abstand von seinen Problemen bekommt. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, bete Gott an. Wenn du Gott anbetest, dann verschwindet alles, dann löst sich alles auf. Dann hauen alle diese negativen Dinge von deinem Leben weg und du denkst nicht mehr. Also das polt dich um, Anbetung Gottes, aber das nächsten Mittwoch. Heute Abend, Gott ist ein Hörer der Gebete und er will gebeten werden. Und zwar bevor du losmarschierst, bevor du etwas unternimmst. Gott will also vorher gebeten werden. Fragt mich, sucht mich, ist immer wieder in der Bibel die Rede. Wie funktioniert das rechte Beten, das erhörliche Beten? Wie komme ich zu Gott? Das ist diese Kardinalsfrage, die mich bewegt. Ich habe eines festgestellt, wer betet, der lebt leichter. Der arbeitet leichter, der denkt weiter. Das geht alles viel, viel flüssiger, wenn du ein Mensch des Gebetes bist. Aber Gebet, was ist das eigentlich? Wir machen uns Gedanken darüber. Weißt du, wir beten und es kommt alles anders, als wir denken. Hast du nicht schon sowas erlebt? Und wir denken, mein Gott, warum gerade so? Warum? Ich habe doch so und so die Sachen erwartet, aber es ist ganz anders gekommen. Du musst eines wissen, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Und deshalb, Gott antwortet uns, aber anders, als wir gedacht haben. Denn so hoch wie der Himmel von der Erde ist, so weit unterscheiden wir uns von Gott. Und wir wundern uns manchmal, wenn wir nicht gleich die Resultate sehen. Wir haben gebetet und passiert nichts. Aber Gottes Mühlen malen langsam und trefflich fein. Gott arbeitet sehr gründlich. Wer betet, der wird oft, also gerade gefragt, ja, hast du schon etwas, hast du erlebt? Ist es verkehrt, gleich Resultate zu haben? Gottes Mühlen arbeiten etwas langsamer, etwas gründlicher. Man betet nicht zu den Menschen, man betet zu Gott. Und eigentlich, und jetzt bitte, wenn wir über das Gebet sprechen, nicht erschrecken, ich werde einige heilige Kühe schlachten heute Abend in den Gottesdienst. Wer betet, der betet letztendlich gegen sich selbst. Du betest gegen dich selbst. Und meistens passiert, also wenn du gebetet hast, meistens wird es siebenmal schlimmer wie es vorher. Du sagst ja, bitte. Doch, weil der Teufel deine Gebete verhindern möchte. Und Gott testet, meinst du es wirklich ernst? Ist es dir wirklich ein Herzensanliegen? Wie bete ich richtig, ist mein Thema. Wie erhört Gott meine Gebete? Er erhört anders, als ich denke. Und ich bete gegen mich selbst. Ich muss euch persönlich sagen, als ich gebetet habe, lieber Gott, schick mich. Oder ich sollte eigentlich beten, dass Gott irgendeinen Missionar nach Berlin schickt. Und dann laufe ich auf den Breitscheidplatz und bete, lieber Gott, schick einen Botschafter, einen Diener Gottes, der und der könnte in Frage kommen. Und dann sagt der Heilige Geist, und mein Kind, warum gehst du nicht? Also ich bete gegen mich selbst. Ich bete gegen mich selbst. Also wir müssen das Gebet richtig verstehen. Der Beter wird gefragt, warum tust du nicht selbst diese Sachen? Da wird auch der Beter aufgefordert. Und Gott sagt, mein Kind, warum bittest du das, was du selber tun kannst, das, was du selbst tun solltest? Also ich bete gegen mich selbst, ich werde selbst herausgefordert. Und Gott sagt, jawohl, ich gebe dir die Lösung, ich gebe dir die Antwort, ich gebe dir die Dinge, aber umsetzen musst du es. Es wäre so schön, wie im Schlaraffenland zu sagen, Sesam, öffne dich, oder was sonst auch immer ist und das Wunder passiert. Nein, es geht nicht so. Du bekommst Lösungen und Antworten von Gott und dann kommt die Anfechtung. Und jetzt geht hin in alle Welt. Und jetzt predigt das Evangelium. Wenn man betet, man redet mit Gott. Das ist etwas Ungewöhnliches, etwas Außergewöhnliches. Das Gespräch mit Gott ist nicht mit Menschen. Es ist etwas anderes, als wenn wir uns unterhalten miteinander. Das Gebet ist etwas ganz anderes. Eine ganz andere Dimension ist das. Und der Teufel greift immer die Beter an. Ich warne euch, wenn du betest, wirst du massiv angegriffen. Und dann kommen alle möglichen Argumente und alle möglichen Gefühle, Empfindungen. Dann schaltet sich der Kopf wieder ein. Warum erbittest du das? Und dann hört der Teufel mit. Und wir wissen ja vom Daniel, da war ein Gebot, ein Gesetz, man soll 30 Tage von niemandem was bitten. Und man kommt in die Löwengrube nur, weil man sein Gebetsleben nicht unterbrochen hat, weil man nicht aus der Routine sich rausbringen ließ, sondern regelmäßig morgens, mittags, abends sein Gebet verrichtet hat und Richtung Jerusalem gebetet hat. Du siehst, du kriegst Probleme. Und Daniel wartet auf die Gebetserhörung. Er weiß, Gott hat mir eine Antwort gegeben. Und der Herr hat später gesagt, als du gebetet hast, habe ich dir schon die Antwort geschickt. Aber da war der Fürst von Medien und Persien, der hat mich aufgehalten. Du siehst also, der Teufel hört deine Gebete mit. Du wirst wegen deiner Gebete angeklagt. Daniel betet und der Teufel will, dass du von niemand anders was bittest, als nur von dem König oder von der Obrigkeit. Aber du sollst lernen, mit Gott allein zu sprechen. Und zwischen dir und deinem Gott darf nichts dazwischen stehen. Zwischen dir und deinem Gott darf nichts dazwischen stehen. Auch nicht die Spitzeln, die dürfen dich, müssen dich kalt lassen, die interessieren dich nicht, die unter dem Fenster sitzen und zulauschen, was du jetzt gerade sprichst. Gebet. Weißt du, als junger Christ, ich habe so im Bayerischen Wald damals gelebt und dann wollte ich beten und wie der Teufel wollte, ich habe angefangen zu beten und da kam eine blöde Fliege. Naja, ich bete weiter. Aber ständig, ich habe die Fliege nie gemerkt, aber immer wenn du in die Stille gehst, anfängst mit Gott zu reden, kommen die Anfechtungen. Dann steige ich hoch, schlage ich die tot. Nach dem Gebet natürlich, kommt die nächste. Und du siehst, der Teufel weiß, wie er dich plagen kann, immer wenn du beten möchtest. Und ich habe eines gelernt in meinem Leben, Lukas 18, Vers 11. Ich bete nicht, um andere zu beeindrucken. Ich bete, um mit Gott zu sprechen. Wirkungsvolle Gebete sind oft leere Gebete. Du hörst nichts, du siehst nichts, du fühlst nichts, du empfindest nichts. Manche Leute denken, ich kriege Gänsehaut, wenn ich mit Gott rede und die Gegenwart Gottes erlebe. Nichts von dem. Es ist eine Routine. Ich bete, ich tue. Und manchmal sehe ich keine Resultate weit und breit. Aber ich merke sofort, wenn ich nachlasse im Beten. Wenn Moses seine Hände sinken ließ, siegte der Feind. Deshalb, ich bete am liebsten mit emporgehobenen Händen. Das ist die Art, wie uns in der Bibel empfohlen wird. Paulus sagte, ich will, dass alle Männer, Brüder, aber auch Schwestern sollen das machen. Das schadet gar nicht, wenn die Schwestern das auch machen. Heilige Hände. Weißt du, wir halten etwas auf mit heiligen Händen. Und wir sollten heilige Hände aufheben zu Gott, ohne Zorn und ohne Zwietracht. Das ist Gebet. Aber zuerst einmal, du merkst nichts, wenn du betest, aber erst wenn du nicht mehr betest, wenn du nicht mehr glaubst, wenn du nicht mehr voll Heiligen Geistes bist, dann siegt der Feind. Psalm 72, Vers 2, ich rufe zu Gott und will schreien. Was ist Gebet? Ich rufe zu Gott und will schreien. Zu Gott rufe ich und er wolle auf mich hören. Also, ich will zu Gott rufen und ich will zu Gott schreien. Das sind also noch eine Stufe höher, dieses Schreien. So noch ein paar Pfund mehr. Ich will zu Gott rufen, ich will zu Gott schreien. Geschwister, wir haben verlernt, zu Gott zu rufen. Lieber Gott, ich brauche jetzt ein Stückchen Brot oder ich brauche jetzt ein neues Auto. Das ist okay, es sind praktische Gebete, aber ich will zu Gott rufen. Weißt du, Es ist was anderes, wenn du untergehst, angenommen du kannst nicht schwimmen, nehme ich an, und du gehst unter und bitte helfen Sie mir. Da wird dir niemand kommen und helfen. Aber wenn das Wasser bis hier steht und Hilfe schreist, da werden schnell Leute nachspringen und dich retten. Wir müssen rufen. Uns ist manchmal die Not nicht als Not. Das brennt uns nicht. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Wie bete ich erhörlich? Es muss uns eine Not werden. Ist dein Problem dir eine Herzensnot? Dass du sagst, Gott, lass mich lieber sterben, bevor jetzt ich mit unerledigten Dingen weitergehe. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Dieses radikale Sein, rufen und schreien. So betet der Psalmist, so beten die Menschen im Alten Testament. Und so betet der Mensch, wenn er in Not ist. Er ruft und schreit. Gott, ich rufe zu dir und du wollest mich hören. Nicht, dass Gott schwerhörig ist, aber Gott will gebeten werden. Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Wenn du schon einmal eine Gebetserhörung erlebt hast, wirst du immer wieder Gebetserhörungen haben wollen. Und immer mehr. Du steigerst dich dann in deinem Glauben. Alles Fleisch kommt zu dir, Herr. Wie Gebete theoretisch funktionieren, das wissen wir. Wir sind alles gute, bibelfeste Christen. Wir wissen, wie das funktioniert. Wir wissen vom Kopf her, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wissen im Namen Jesu, wir wissen, wie man betet, Hände falten, Knie auf die Knie gehen, Hände erheben. Aber es funktioniert so wenig. Und das ist manchmal eine Tragödie. Ich möchte dir helfen, dass du vom Kopfbeten aufhörst und mit dem Herzen anfängst zu beten. Rufe aus dem Herzen heraus. Es muss dir ein Herzensanliegen sein. Man betet mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf und nicht mit dem Mund. Auch nicht mit den Händen. Es mag gut sein, da wird dein Kreislauf ein bisschen bewegt. Aber man betet mit dem Herzen. Oh Gott, weißt du, mit Liebe, mit Hingabe. Würde man mit dem Herzen glauben und mit dem Herzen beten, würde manches ganz anders aussehen. Erstens, man würde sich viel mehr Zeit zum Gebet nehmen. Wir denken, wir leben in einer Zeit, wo McDonald's und Instant und was weiß ich alles da ist, alles schnell, 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 schnell. Wenn du richtig beten willst, du musst dir Zeit nehmen. Wie bete ich erhörlich? Zeit, 7 Tage vor dem Herrn liegen. Wir haben hier Leute gehabt in unserer Gemeinde, die vor dem Herrn gelegen sind und nicht mehr aufgestanden sind und nicht mehr weggegangen sind. Und bis man gewusst hat, Gott hat mein Gebet erhört. Wir gehen weg ohne Gebetserhörung. Wir sollten uns Zeit nehmen. Herr, ich lass dich nicht, auch wenn es eine Nacht ist und 2 Nächte sind und 3 Nächte und vielleicht mal, dass du Urlaub nehmen musst. Ich will so lange Gott suchen, bis ich die Lösung meines Problems habe. Rufe zu mir, schreie zu mir. Wann hört Gott Gebete und wann nicht? Das wollen wir uns auch kurz anschauen. Gott hört nur gläubige Gebete. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen will, muss glauben, dass er ist. Nicht mehr und nicht weniger. Der muss glauben, dass Gott existiert, dass Gott im Regiment ist, dass Gott das letzte Wort hat, dass Gott der Herr ist über Gold und Silber, dass Gott alles gehört, dass er ist. Das musst du glauben. Ohne Gotteserkenntnis gibt es keine Gebetserhörung. Und je größer deine Gotteserkenntnis ist, dein Gottesbewusstsein ist, desto mehr und desto tiefer und desto größer sind deine Erhörungen. Man muss nicht um die Erhörung der Gebete glauben, sondern man muss an einen großen, mächtigen Gott glauben. Gott ist groß an diesem Ort. Gott ist groß in meinem Leben. Und ich diene einem großen Gott, der ist größer als alle meine Probleme. Du musst dir der Gegenwart Gottes bewusst werden, dass Gott ist, wenn du betest. Dass du nicht zu der Decke redest, dass du nicht ein Selbstgespräch führst, auch fromme Selbstgespräche. Man kann fromme Selbstgespräche führen, aber du solltest mit Gott reden, als wenn er dein Nachbar wäre, als er dein Hörer wäre. Du redest und du weißt, ich werde gehört. Und deshalb ist es zuerst wichtig, bevor ich mit Gott rede und mit Gott bete und mit Gott eine Zwiesprache spüre, habe ich die Verbindung. Und die Verbindung bekommst du, wenn du Gott anrufst. Und dann heißt manchmal kein Anschluss unter dieser Nummer. Und ich sage dir, wann das auch passiert, wenn du nicht mit Gott in Ordnung bist. Wenn du deine Rechnung nicht bezahlt hast. Telefon damals oder dort. Aber kein Anschluss unter dieser Nummer. Oder vorübergehend nicht erreichbar. Also du musst also bereit sein, zuerst mal Gott suchen und dich auf Gott einstellen und durchkommen. Man muss also nicht an die Erhörung der Gebete glauben, sondern dass Gott da ist, dass ich an ihn angeschlossen bin, dass er mich hört, dass er mich versteht, dass ich die gleiche Sprache spreche wie er. und genau das Gleiche wollen, oder zumindest, dass er mächtig ist und dass er mir helfen kann auf seine Art und Weise. Ohne dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes braucht man gar nicht beten. Wenn du nur in der Kirche gehst, um die Zeit abzusitzen oder nur jemanden zu treffen, wir sollten im Gottesdienst gehen, um Gott zu begegnen, mit Gott zu sprechen, mit Gott Kommunikation herzustellen. Wer also an die Existenz Gottes nicht glaubt, wird auch nicht beten, glaub mir das. Der wird nicht bitten. Aber lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen. Dann gibt es keine Heiden mehr. Dann wissen alle ganz genau, Herr, allmächtiger Gott, wie ist das mal in Indien passiert oder über Indien. Ich bin in einem Zyklon reingekommen, da hieß es, bitte schnallen Sie sich an, beugen sich nach vorne, legen Sie die Hand über den Kopf und so weiter. Du, dann fing im Saal, als wenn ich in einer Gebetsversammlung wäre, da fingen die Leute an zu beten und jeder zu seinem Gott. Natürlich habe ich auch gesagt, ich habe gewusst, ich bin im Willen Gottes und die Gemeinde zu Hause betet für mich. Gott wird mich schon durchbringen und dass ich noch ein langes Leben habe vom Herrn und dass ich seine Taten verkündigen soll. Das habe ich gewusst, also ich wusste also, und dann sinkt das Flugzeug, dass ich an der Decke klebe. Oder wie alle. Und da habe ich gemerkt, da gibt es keine Heiden mehr. Warum wir hier nicht beten oder nicht mehr so richtig beten, wie wir sollten? Wir sollten wieder in große Nöte hineinkommen. Und aus den Nöten heraus entsteht echtes Gebet, Herzensgebet. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Herr, verstehst du nicht? Und du wirst plötzlich dann mit Gott ganz anders reden, als wenn so in Wohlstandsgesellschaft, wo alles glatt ist, wenn du Probleme hast, also gut, wenn der liebe Gott nicht hilft, rufe ich den Arzt an oder einen Rechtsanwalt oder mach das und jenes. Also, wer an der Existenz Gottes nicht glaubt, dessen Gebete werden Selbstunterhaltung, Selbstgespräche werden. Im Psalm 145, Vers 18 sagt der Psalmist, der Herr ist nahe allen, die ihn mit Ernst suchen. Mit Ernst. Ist es dir wirklich ein Herzensanliegen, Gott zu finden, mit Gott zu reden? Warum betest du eigentlich? Warum willst du beten? Nur, ich habe Haufen Probleme. Wir beten nicht wegen deinen Haufen Probleme. Und ich werde heute etwas vielleicht als Kurskorrektur vornehmen, denn es ist nicht gerecht. Gott will nicht nur so Nothelfer sein, so ein Ersatzrat. Also wenn nichts mehr hilft, da hilft nur noch beten. Gott will mehr als nur als Ersatzrat behandelt werden. Der Herr ist nahe allen, die ihn mit Ernst suchen. Wer von Gott etwas haben will, muss glauben, dass er ist, dass er nahe ist, dass er eingreifen kann, dass er handeln kann, dass man sich auf ihn verlassen kann und dass er mein Gebet ernst nimmt, weil ich ihn ernst nehme. Bevor man mit Gott redet oder betet, muss man sich seiner Gegenwart bewusst werden. Der Herr ist hier an diesem Ort. Und dann muss es erstmal, wie beim Abendmahl heißt, der Mensch prüfe sich selbst. Fragen, Herr, ist mit mir alles in Ordnung? Ist mit meinen Geschwistern alles in Ordnung? Es hat keinen Wert zu beten, wie hört Gott mich? Es hat keinen Wert zu beten, wenn du mit Brüdern und Schwestern im Knatsch stehst. Ob es jetzt Christen oder nicht Christen, spielt keine Rolle. Wenn du mit Menschen, mit Geschöpfen Gottes, mit dem Ebenbild Gottes, wer das auch immer ist, dein Mann, deine Kinder, deine Familie, dein Chef, dein Kollege, wenn du mit denen im Knatsch bist, halt's Maul. Sei still und die Bibel sagt, geh hin und versöhn dich und dann komm und bete und rede mit Gott. Und dann wird Gott ein Vergelter sein. Also wie bete ich erhörlich? Wir machen uns manchmal viel zu leicht. Ja, ich werde Gott anrufen und er wird mir schon helfen. Ja, dann sagt der Herr, was wollen Sie von mir? Bringen Sie zuerst mal die Dinge in Ordnung um Sie herum. Der Herr ist nahe. Ist Gott wirklich bei mir? Wenn du in Sünde lebst, ist er nicht da. Wenn du zweifelst, ist er nicht da. Wenn du ihm nicht gehorchst, er ist nicht da. Aber der Herr ist denen da, die mit einem zerbrochenen Geist, mit einem gedemütigten Herzen vor ihm kommt. Herr, ich bin nichts, du bist alles, du hast recht. Wenn du mit Gott übereinstimmst, kannst du erhörlich beten. Hebräer Kapitel 11, Vers 6, da heißt es weiter, und man muss wissen, dass er ein Vergelter sei, der vergilt. Gott regiert, Gott ist im Regiment und du musst wissen, alles, was ich ihm sage, das nimmt er ernst, jedes Wort. Und du glaubst gar nicht, was wir manchmal für Unsinn zusammen beten. Wir sollten zuerst mal, bevor wir beten, sollten wir Gott fragen, Herr, ist es dein Wille, dass ich überhaupt darum bete? Und bitte, wir haben als Christen schon so viel Unsinn zusammen gebetet. Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich mehrfach den falschen Mann geheiratet. Ja. Ja, der ist jetzt. Nein, am nächsten Mal kommt jemand anders. Herz und so weiter. Und ich habe ganz schreckliche Erfahrungen in meinem persönlichen Leben gehabt oder in meinem Dienst, wo Menschen gesagt haben, Gott, du musst unbedingt dies und das tun und das erhören und das geschehen lassen. Und Gott hat das geschehen lassen, aber es war falsch. Du musst beten im Willen Gottes. Herr, es ist dein Wille. Ich werde nie vergessen, ein junges Mädchen mit 17 Jahren erhängt sich in Süddeutschland, wo ich Pastor war. Ein blondes, hübsches Mädchen. Mein Sonnenschein war immer so die Rede von dieser Frau. Sie war geschieden, das war ihr Glück, was sie noch hatte, ihr Sonnenschein. Und das Kind erhängt sich aus Liebeskummer und was weiß ich. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich muss Buße tun. Und ich sagte, Schwester, warum? Die hat sich erhängt und nicht du. Ja, als das Kind 3 Jahre alt war, habe ich zu Gott gesagt, du kannst mir meinen Sonnenschein nicht wegnehmen. Es reicht mir schon, dass der Mann mich verlassen hat. Du kannst mich jetzt, das Kind nicht wegnehmen. Herr, wenn du das Kind sterben lässt und das Kind nicht heilst, es war schwer krank, dann werde ich dir absagen. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Das Kind ist gesund geworden, aber mit 17, so ein schreckliches Ende. In Pforzheim habe ich jemand gehabt, als ich die Geschichte erzählt habe, was bei mir passiert ist in der Gemeinde. Dann kommt eine junge Frau und sagt, oh, ich muss Buße tun. Und wir müssen vielleicht öfters Buße tun über Gebete, die nicht im Willen Gottes waren. Deshalb ist im Vater unser diese Bitte, dein Wille geschehe. Erzähl diese Frau und sagt, mein Mann, wir waren damals jung verheiratet, ich war 24 Jahre, oder mein Mann war 24 Jahre und er lag schwer auf der Intensivstation im Sterben. Und ich habe überall alle Leute schalu gemacht. Es ist verständlich, wenn dein Mann im Sterben liegt oder deine Frau, dass du alles schalu machst und bete. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, du kannst mir meinen Mann nicht wegnehmen. Das wäre grausam, brutal. Also solch einem Gott möchte ich nicht dienen. Und du kannst mir meinen Mann nicht wegnehmen. Der Mann ist gesund geworden. Du sagst Lob und Dank. Aber ein halbes Jahr später ist er mit einer anderen Frau durchgebrannt und die Ehe ist geschieden. Weißt du, Gott weiß, was das Richtige für dein Leben ist. Deshalb dein Wille geschehe. Bet keinen Unsinn zusammen. Also wenn ich mit Menschen bete, ich habe gelernt eins zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich komme nachher noch auf einen Punkt zu sprechen. Es ist so wichtig, dass du im Willen Gottes betest. Und dann kannst du erhörlich beten. Wenn du weißt, das ist der Wille Gottes, dann kannst du so wie Jesus beten am Grab von Lazarus. Kannst sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann drehst du dich um und sagst, Lazarus, komm heraus. Und Jesus war im Willen Gottes. Und er wusste, ich habe extra gezögert, damit die Herrlichkeit Gottes groß wäre, damit dieser stinkende Mann aus dem Grab rauskommt. Wir müssen also, wenn wir beten, absolut wissen, dann können wir erhörlich beten, ich bin im Willen Gottes. Aber du kannst nie Gott um seinen Segen bitten, wenn du nicht Gottes Wege gehst. Zum Beispiel, du hast einen ungläubigen Mann oder einen Freund, nicht Mann, du möchtest ihn heiraten. Und was weiß ich, welche Gründe das auch immer sein mögen. Herr, ich möchte den Mann, den musst du mir unbedingt geben. Und er ist nicht bekehrt. Und die Bibel sagt klipp und klar, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist nicht im Willen Gottes ein Gebet. Wenn du 1 Million erbitten würdest, du könntest damit gar nicht umgehen, weil du nicht treu bist, vielleicht in kleinen Dingen. Aber wenn du treu in kleinen Dingen bist und für das Reich Gottes bittest und sagst, Herr, ich brauche jetzt 1 Million Euro und ich brauche für dich und ich möchte das und das tun. Ich bin überzeugt, wenn es der Wille Gottes für dich ist und damit du nicht, wenn du nicht hochmütig bist, demütig und klein und bescheiden und so weiter, du wirst es kriegen für das Reich Gottes. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, auch in unserem Gebetsleben. Wir müssen nach dem Reich Gottes trachten und sagen, Herr, das ist für dich und ich möchte für dich in die Mission gehen und du wirst mir alles geben und du wirst mir die Türen öffnen und du wirst mir die Mittel schenken. Gott wird es tun, wenn du es für ihn tust. Natürlich profitierst du auch nachher davon, kriegst deinen Zehnten. Aber wir müssen im Willen Gottes beten und da uns konzentrieren. Und mit der Erkenntnis des Herrn, des Willens Gottes und so weiter, das steht und fällt alles, auch unser Gebetsleben. Und je mehr du weißt, das ist der Wille Gottes, dass die kranke Person wieder aufsteht und gesund wird, das ist Gottes Wille. Gott ist nicht interessiert, dass jemand krank ist und auf alle 4 kriecht und sieht dahin. Das ist nicht der Wille Gottes. Und natürlich wird der Herr sagen, Kind, bevor ich dich heile, aber dann möchte ich zuerst mal, dass du ein paar Dinge in deinem Leben ordnest. Schmeiß das ganze Giftzeug raus, ernähr dich gesund und so weiter, mal ein bisschen Sport. Oder was der Herr auch immer sagen würde, der Geist Gottes wird uns zeigen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen. Und Gott hört unsere Gebete, wenn wir ihm gehorchen. Einem ungehorsamen Kind wirst du nichts geben, oder? Also, wir müssen ihm gehorchen, dass er ist und dass er uns belohnt und ein Vergelter ist. Mit der Erkenntnis Gottes steht und fällt alles. Unwissenheit ist das große Problem vieler Gläubiger. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Aus Unwissenheit gehen so viele Menschen verloren, werden krank, schwach, sterben vorzeitig. Manche schlafen ein, sieh mal beim Abendmahl, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Was ist der Leib des Herrn? Das ist die Gemeinde Jesu. Und wenn jemand krank ist, und weil sie das nicht unterscheiden können, rufe den Ältesten, da denken sie, sie müssen den Bischof rufen. Und ich kann dir manchmal sagen, dass mancher Bruder, manche Schwester mehr Glauben, mehr Kraft und mehr Salbung hat, als vielleicht der große Bischof. Ich will jetzt diese Ämter dekretieren, aber es kommt, rufe die Ältesten. Wer ist jetzt ein Ältester? Gute Frage. Aber ein Ältester, der im Herrn erwachsen ist, der im Herrn mündig ist. In meiner Bibel heißt es das Gebet eines Gerechten, das hat Luther so übersetzt. In meiner Bibel heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Das Gebet eines Bewährten. Und das sind Menschen, die sich bewährt haben, die durch dick und dünn gegangen sind, die ihren Gott getestet hat und die Gott sogar getestet hat. Und wenn so ein Mensch betet wie Elia, der 18 Monate am Bach war, der 18 Monate bei der Witwe war, wenn so ein gereifter Bruder in Christus, der gelernt hat, alles ist der Herr, alles kann der Herr, alles tut der Herr und so weiter, das ist ein Ältester. Der kann Feuer vom Himmel holen, der spricht nur 54 Worte und blitzt und donnert und verzehrt den Altar mit den Steinen und dem Opfer und allem drumherum und dann alle Leute schreien, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Ein Mann, der sich bewährt hat, eine Frau, die sich bewährt hat. Unwissenheit macht krank. Unwissenheit ist die Ursache für viele Niederlagen in unserem Leben. Mit der Verbindung zu Gott, wo wir treten möchten sollen, da steht und fällt alles. Und deshalb, um mit Gott in Verbindung zu treten, brauchst du übernatürliche Eindrücke, übernatürliche Eingebungen. Die Bitten müsst ihr von ihm haben. Nicht, dass ich jetzt ausdenke, ich brauche jetzt das und das. Nein, die Bitten müssen wir von ihm haben. Wie bete ich erhörlich? Hast du dein Gebet, das du sprechen möchtest, das und das von Gott, oder hast du dir nur eingeredet? Es wäre schön, wäre gut, wäre in Ordnung. Nein, die Bitten habt ihr von ihm. Also wir sind eigentlich hilflos. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wir müssen um alles bitten. Bevor wir anfangen zu beten, müssen wir sagen, Herr, lehre uns beten. Nichts Vater unser. Da steht schon alles drin. Aber lehre uns wirklich zu beten, lehre uns erhörlich zu beten, lehre uns so zu beten, dass wir wirklich den Thron Gottes erreichen. Um mit Gott in Verbindung zu treten, brauchst du eine Offenbarung deiner Not, deines Zustands, Gottes Möglichkeiten. Du musst Gott erkennen oder er muss sich dir zu verstehen geben, was er will, was sein Wille ist. Wir müssen zuerst von oben belehrt werden, bevor wir beten. Lehre uns beten, Jesus. Heiliger Geist, lehre uns beten. Wir müssen die gleiche Sprache sprechen, die Gott spricht. Und wir müssen, und ich mache das am Mittwoch weiter, an diesem Thema, im Geist und in der Wahrheit beten. Im Geist und in der Wahrheit. Weißt du, was das heißt? Nicht im Fleisch, nicht nach Augenlust, nicht nach dem, was du benötigst, nach deinen Bedürfnissen. Die meisten Leute beten nach den Bedürfnissen und beten nur, wenn sie Bedürfnisse haben. Im Geist. Und nicht mehr auf der Seite oder jener Seite, sondern im Geist. Wer erfolgreich beten will, der muss aus dem Jenseits belehrt werden, vom Heiligen Geist. Und den muss der Heilige Geist sogar am Thron Gottes vertreten, Römer 8. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Also wir brauchen zum Beten den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus nicht Herr nennen. Du siehst also, wie hilflos wir sind ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen und er verschafft uns Zugang und sagt, guck mal, der Herr Matthäus hat ein großes Problem, Vater, hilf ihm. Und er denkt gar nicht an sein Problem, sondern der betet dich an und er preist dich an und rühmt dich und macht dich zur Nummer eins in seinem Leben. Bitte hilf ihm, dass er auch da rauskommt. Wenn du Gott anbetest, wird der Heilige Geist dich mit einem unaussprechlichen Seufzen vertreten. Denn der Heilige Geist hat nur ein Interesse, dass Jesus verherrlicht wird. Nur ein Interesse. Jesus hat seine Jünger belehrt, 40 Tage nach seiner Auferstehung. Alle großen Wahrheiten sind nach den 40 Tagen, nach der Auferstehung in den 40 Tagen, nach seinem Tod, nach seiner Kreuzigung gegeben worden sind. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, kommt vom Jenseits, vom Himmel. Und deshalb, wir brauchen diese Inspiration von drüben. Und er sagt dort, nachdem er, bevor er weggeht zum Vater, nachdem er auferstanden war, siehe, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du musst dieses Bewusstsein Jesu haben, er muss sich dir offenbaren, nach der Kreuzigung. Also es gibt einen Glauben, Osterglauben, der Kreuzigung oder Karfreitagglauben, aber wir brauchen diesen Osterglauben, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er mitten unter uns ist, dass er uns begleitet, dass er uns sieht, dass er uns die Augen öffnet. Unsere Augen werden so oft gehalten von der Wirklichkeit. Eigentlich beten wir an unseren Problemen vorbei. Wir denken immer, das sind Steine, lass sie zu Brot werden. Und versuchen da rumzudoktern und zu fuchteln und machen alles Mögliche, damit die Steine Brot werden. Nein, wir sollten nach der Auferstehung sehen. Also dass es nicht um Steine geht und nicht um Brot geht, sondern um viel mehr. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Geist Gottes, durch den Mund Gottes gegangen ist. Der Heilige Geist belehrt uns, wie? Es kann sein, dass du plötzlich deine Gebetsvision, dein Gebetsanliegen im Traum bekommst. Oder irgendwie, dass plötzlich der Heilige Geist sagt, guck mal, das ist es, dafür solltest du jetzt beten. Manchmal läufst du über die Straße und du siehst einen Menschen und da fängst du an, für den Menschen dort auf der Straße zu beten. Kennst gar nicht, aber der Geist Gottes hilft deiner Schwachheit. Der Heilige Geist bringt das rüber. Du bekommst übernatürliche Einblicke, auch in der Seelsorge. Du verstehst die inneren Vorgänge, die inneren Entwicklungen, die der eine durchmacht. Der Heilige Geist ist der Offenbarer. Und den brauchst du zum Gebet, zum effektiven Gebet. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, er weiß auch nicht mal, wie man betet. So, unsere Probleme sind immer innere Probleme, deshalb wir brauchen hier, das Herz muss zuerst bewegt werden. In der Bibel wird uns gesagt, wenn du betest, das heißt also, du betest meistens nie. Wenn du betest, geh in die Kammer und schließ die Tür zu. Wenn du betest, Saul von Tarsus bekehrt sich. Weißt du, und von ihm heißt es, als der Heilige Geist zum Ananias redet, siehe, er betet. Die Juden sind Weltmeister im Beten. Was hat er vorher gemacht? Geschlafen, gemurmelt, geplappert, viele Worte gemacht. Wenn ihr betet, geht in die Kammer. Und als er blind war, als er nichts mehr sah, als er hilflos war, hat er angefangen zu beten, richtig zu beten, so zu beten, wie Gott es wollte, dass er betet. Erhörlich zu beten. Da hat Gott etwas bewegt. Nachdem er nichts mehr sah und saß da und wartet jetzt, wie geht's weiter? Herr, bitte schick doch irgendeinen Diener, schick doch irgendeinen Botschafter. Siehe, er betet. Und dann kam der Ananias. Gott hört Gebet, das ist ganz klar, aber wir müssen zuerst mal die Gebetshindernisse beseitigen. Wie bete ich erhörlich? Vieles liegt im Verborgenen, im unsichtbaren Bereich. Dazu gehört auch Sünde, manche versteckte, verborgene Sünde. Weißt du, Gott sagt, hör auf mit dem Geplärr, hör auf mit dem Gesang, hör auf mit dem ganzen Drumherum. Zerreißt eure Kleider und eure Herzen. Oder nicht nur eure Kleider, sondern auch eure Herzen. Weißt du, das Herz muss mal zerrissen werden. Schreien wieder. Gott hört, und jetzt gehe ich ganz schnell weiter, das regelmäßige Gebet, das anhaltende Gebet, das kontinuierliche Gebet. Das Gebet des Gerechten, der vor Gott steht, ohne Makel. Ja, das sind wir nie. Aber weißt du, du kannst in dem Moment, in dem du zu Jesus kommst, und das ist so wichtig, das habe ich in meinem Leben gelernt, Herr, reinige und heilige mich. Wenn ich vor Gott trete, meine erste Bitte, Herr, reinige mich durch dein teures, kostbares Blut, besprenge mich. Und dann kannst du beten, dann kannst du erhörlich beten. Auch wenn du noch vorher eine große Sünde begangen hättest. Weißt du, wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir müssen alles draußen lassen. Wenn du Gott begegnen willst, musst du die Welt draußen lassen. Musst du deine Sorgen draußen lassen. Ja, wozu komme ich dann zum Beten? Zur Anbetung. Aber das machen wir am nächsten Mittwoch weiter. In Jeremia 29, Vers 13 und 14 heißt es, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suchen wir nicht Gott von ganzem Herzen? Nicht immer, vielleicht 80%, 90%, aber von ganzem Herzen. Unser Gebet, wenn es halbherzig ist, wird nicht erhört. Ist es uns wirklich ein Herzensbedürfnis, ein Herzensanliegen, Gott zu begegnen? Ist es? Mit Gott zu reden oder nur Gott anbetteln? Bitte eine milde Gabe. Bitte einen Segen, Herr, bitte beschütze mich. Weißt du, Leute beten um alles Mögliche. Ich habe nichts dagegen, wenn du mal alles Mögliche betest, aber ich höre Leute beten um einen Parkplatz oder was weiß ich. Es ist gut, dass du um einen Parkplatz betest, aber Gott will mehr als nur dir einen Parkplatz schenken. Gott will einen Platz dir an seinem Thron schenken. Er will dir Audienz geben. Weißt du, das ist so wichtig, Audienz bei Gott zu haben. Und das ist mehr als einen Parkplatz zu finden. Parkplatz kannst du suchen, fährst das nochmal rum. Und so viele Leute halten sich nur bei Lappalien auf, danken Gott für einen Parkplatz. Aber wir haben mehr Grund zu danken als nur für einen Parkplatz. Denk drüber nach. In aller Liebe. Ich mag euch. Gott von ganzem Herzen suchen. Was heißt das? Morgens, wenn ich aufstehe, der erste Gedanke Gott. Tagsüber, jede freie Sekunde, Gedanke an Gott. Abends, wenn ich mich zu Bett lege, wieder Gespräch mit Gott. Die Bibel sagt, wir sollen beten ohne Unterlass. Wie mache ich das? Ständig verbunden sein, ständig auf Empfang, ständig, dass Gott mit einem kommunizieren kann, ständig in Verbindung, nicht abschalten, nicht zerstreut sein, nicht oberflächlich sein. Zuerst sich Zeit nehmen für Gott. Aber was denkst du, was ist dein erster Gedanke morgens? Kriege ich noch die Straßenbahn oder nicht? Springt das Auto an oder nicht? Was gibt es heute Mittag zum Essen? Was kochen wir? Was ziehe ich an? Was sind deine täglichen Sorgen und Gedanken? Denk drüber nach. Die Blumen, der Garten, die Menschen. Oder betest du nur, um die Not loszuwerden? Es muss uns ein Anliegen sein im Gebet. Wie bete ich erhörlich, ist mein Thema. Es muss uns ein Anliegen sein, mit Gott Verbindung zu bekommen, ihn zu erreichen, bei ihm vorzukommen. Und ich sage euch, es ist schwierig, bei Gott vorzukommen. Da sind so viele Schreibzimmerdamen da, so viele Engel. Und die sagen, den lassen wir da nicht vor, der ist nicht koscher. Und so weiter. Und du musst all diese Instanzen, wenn du zum Papst oder zum irgendeiner hohen Persönlichkeit kommen willst, dann musst du erstmal einen Antrag stellen, das muss dieser Antrag genehmigt werden, oder Kanzlerin, da kannst du nicht einfach sagen, ich gehe ins Bundeskanzleramt. Da musst du die Instanzen, diese ganzen Vorzimmerdamen zuerst mal überreden und bei ihnen dich gut stellen. Aber so ist bei Gott auch. Du musst zuerst einmal alle Instanzen durchlaufen. Und bist du sie schon durchlaufen? In der Gegenwart Gottes. Und wenn du einmal dort bist, da schmilzt alles wie Eis. Wenn die Sonne scheint und so weiter, da löst sich alles auf, da sind alle Fragen plötzlich beantwortet. Da wirst du nichts mehr fragen. Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich zwei Hütten bauen oder drei. Echte Beter, und hör mir zu, echte Beter haben keine Probleme, keine Krankheit, keine Sorgen, keine Ängste. Die sind in der Gegenwart Gottes und da löst sich alles auf. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe. Wenn du nur bei Gott durchkommst und einmal angekommen bist am Altar, dann kann der Widersacher nichts mehr anhaben bei dir. Die Hörner am Altar festhalten. Wenn du nur einmal durchgekommen bist und sagst, Herr, ich gehe nicht mehr weg. In Sprüche 8, Vers 35, wer mich findet, heißt es, da ist über die Weisheit die Rede, aber trotzdem kannst du auf Gott, weil Gott die Weisheit selbst ist in Person, die Wahrheit selbst ist. Wer mich findet, der findet Leben und wird Wohlgefallen vom Herrn erlangen. Wer mich findet, der findet Leben und Wohlgefallen. Wie erhört Gott Gebete? Zuerst einmal anders, als du dachtest, als du dir vorgestellt hast. Plötzlich, du betest um etwas und Gott schickt dir total was anderes. Und du sagst ja, aber das habe ich nicht erbeten. Aber genau das ist, was du brauchst, was er dir schickt. Gottes Logik ist anders als unsere. Gott weiß, was uns gut tut, denn Gott will immer das Beste für dich. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Also Gott gibt über Bitten und Verstehen. So viel kannst du gar nicht denken und ausdenken, was er dir geben möchte. Er beantwortet unsere Gebete anders, als wir denken, und handelt anders, gibt andere Lösungen, weil er das Beste für dich vorbereitet hat. Das Beste. Seine Antworten übersteigen deine Vorstellungen. Jesaja Kapitel 28, 29. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Und weißt du betest, Herr, führt mich. Und plötzlich beginnt Gott, Israel zu führen. Und er führt Israel statt den kürzesten Weg die Militärstraße nach Gaza, dort oben, führte sie hinab in die Wüste, ganz tief unten. Denn auf der Militärstraße können die Ägypter die Israeliten verfolgen. Aber in der Wüste wird keiner mehr nachlaufen. Und in die falsche Richtung, guck mal, das sind doch die dummen Israeliten, die Bauern da und diese Hirten. Und also die sind in die falsche Richtung, die werden nie mehr lebendig nach Hause kommen. Aber Gott ist mit ihnen. Und Gott führt Israel hinab, steht in meiner Bibel, hinab zum Berg Horeb. Hinab. Wir denken immer hinauf. Wenn Gott deine Gebete anfängt zu erhören, geht's, Bruder, Schwester, hinab. Hinab. Geht's nicht so, wie du gedacht hast. Hinab. Bergab. Demütigst dich und beugst dich und was es auch immer ist. Und die Ägypter lachen sich eins ins Fäustchen und sagen, arme Israeliten, die wissen nicht besser. Gott erhört uns nach seiner wunderbaren Gerechtigkeit, seinem Wesen entsprechend. Er handelt sehr großzügig aus Gnade und unverdienter Weise, handelt ohne Vorleistung. Er führt die Israeliten in die Wüste. Sie haben zum Herrn geschrien und immer wenn das Volk Gottes schrie, hat Gott geantwortet. Aber immer anders, als sie dachten. Die Israeliten schrien, Herr, wir haben kein Brot, wir verhungern hier in dieser Wüste. Und was hat Gott gemacht? 40 Jahre Manna. Oh Herr, wir möchten mal Fleisch haben, nicht nur Manna morgens, Manna mittags, Manna abends. Und da kamen Wachteln. Und sie haben geschrien, immer wenn Volk Gottes schreit, wenn Gemeinde schreit, wenn Gläubige schreien, wenn zwei oder drei eins werden und anfangen zu beten, immer wenn sie rufen, antwortet Gott. Anders als sie denken. Da kommt nicht ein Metzger vorgefahren, da kommen Wachteln, die musst du einfangen. Und dann musst du jeden Tag rausgehen und dieses Manna auflesen und nur so viel, was du brauchst, nicht auf Vorrat. Anders als sie gedacht haben. Oder dann, hast du schon sowas gehört, Wasser aus dem Felsen? Sie haben um Wasser geschrien. Oder dann hört Gott, dann Herr, dieses Wasser, wir sind jetzt ein bisschen weitergezogen, dieses Wasser schmeckt nicht, das Wasser ist bitter, das Wasser ist salzig, ungenießbar. Und dann erhört Gott das Gebet, er gibt Wasser, aber das Wasser können die nicht genießen. Die brauchen nochmals ein Zusatzwunder. Weißt du, manchmal, wenn Gott Gebete erhört, brauchst du noch ein Zusatzwunder. Dann muss der arme Mose sich ein Stück Holz schnipseln und ins Wasser werfen, ein Bild auf das Kreuz natürlich und so weiter. Und das Kreuz macht das Wasser genießbar. Das Kreuz Jesu Christi macht das Wasser, deine Probleme genießbar. Sonst ist es salzig, sonst ist es ungenießbar, sonst ist es unbrauchbar. So, du erhörst Gebete. Psalm 65, Vers 6. Erhöre uns nach deiner wunderbaren Gerechtigkeit. Gott, unser Heil, der du bist, Zuversicht aller auf Erden und im fernen Meer. Erhöre uns nach deiner wunderbaren Gerechtigkeit. So, dass es bei dir stimmt. Erhöre uns, so dass es von deiner Gerechtigkeit her oder deiner Gerechtigkeit entspricht. Und unsere Zuversicht ist auf dich, du regierst vom Ende der Meere, von ganz weit weg, von der anderen Seite. Du erhörst von dort Gebete. Wenn Gott Gebete erhört und erhören soll, die Gebete kommen immer von einer anderen Seite, weit weg vom Meer, auf der anderen Seite. Also praktisch jetzt, wenn ich Israel nehme von Tarsis, wenn ich Spanien nehme von Amerika drüben, von der anderen Seite des Ozeans. Gott erhört Gebete anders, als du denkst. Da denkst du, es kommt jemand und steckt dir einen Scheck in der Tasche. Da steckt er keinen Scheck in der Tasche, sondern gibt dir eine Arbeit womöglich. Und dann kannst du was verdienen. Du antwortest uns wunderbar in Gerechtigkeit. Da ist schon alles geschehen, da ist alles vorbereitet. Und du antwortest uns im Zusammenhang, dieses Wort Gerechtigkeit, das ist also bei Gott stimmig. Antwortet aus der Perspektive der Ewigkeit, antwortet uns zeitlich unbegrenzt, also es wirkt immer dann, wenn Gott ein Gebet beantwortet, das wirkt immer. Gott antwortet vom Fernsten der Meere, jenseits vom Horizont, jenseits, was du dir denken und vorstellen kannst. In Südamerika, der wirklich Bibelübersetzer musste mal eine Bibelstelle übersetzen, Glaube, was der Glaube ist. Die haben dieser Stamm dort, dieser eingeborenen Indianerstamm, hat kein Wort für den Glauben gehabt und die haben rumgemacht und gefragt, ja, wenn ihr glaubt, ja, das haben wir nicht. Wie sagt ihr das? Und wenn ihr von irgendwo ein Geschenk erwartet, Geld erwartet oder irgendwas was erwartet, wie sagt ihr das? Ach, durch den Horizont sehen. Glaube ist jenseits von drüben. Du musst mit die Welt, die Antwort, die Lösung mit den Augen Gottes sehen. Denn Gott löst die Dinge anders, als du denkst. Du denkst, ich habe Schnupfen, aber der Herr weiß, was du wirklich hast. Die Nase voll, die reicht, du bist ist gestrichen. Verstehst du? Und du denkst, Schnupfen. Und der Herr wird nicht dein Schnupfen behandeln, sondern die volle Nase, dass dir da stinkt und da stinkt und da stinkt und dir das nicht bekommt und jenes nicht bekommt. Und er sagt, komm, zuerst lösen wir mal diese Probleme. Vom fernsten Meer antwortet er. Und er bindet seine Antwort nicht an deine Vergangenheit, sondern an seinem Thron. Und das stellt er diese Verbindung hier, diese Lösung, diese Antwort. Darum, alles, was von Gott kommt, ist gut und vollkommen. Halleluja. Kannst du Amen sagen?
Amen. Amen.
Wenn wir beten, brauchen wir, bevor wir beten, ein ganz anderes, vernünftiges Gottesbild, als das, was wir schon von Haus aus haben. Die meisten haben gar kein Gottesbild mehr. Keine Vorstellung von Gott. Gott ist tot, sagen manche Theologen. Wir brauchen ein Bild vom lebendigen Gott. Gott ist an uns interessiert. Wir sind seine Kinder, wir sind keine Bettler. Wir sind Gottes Mitarbeiter, seine Söhne und Töchter. Dieses Bild müssen wir haben. Du kannst die Gebetserhörungen erleben, wenn du dich besinnst. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich, Esel, bin hier unten und will vom Schweinefraß meinen Bauch füllen, wie der verlorene Sohn. Du brauchst ein positives Gottesbild, wenn du betest. Den Weisen und Klugen, 1. Korinther 2, den Weisen und Klugen hast du verborgen, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Du musst, wenn du betest, kindlich beten. Nicht kindisch, kindlich. Wie ein Kind, der weiß, mein Vater kann's, mein Vater hat's, mein Vater macht's. Kindlich. Nicht kindisch. Viele Leute denken, wenn sie kindisch beten, dann hört sie dir, liebe Gott. Nein, du musst kindlich beten. Vertrauensvoll, hoffnungsvoll. Von Herzen. Und du weißt, mein Vater wird mich nicht enttäuschen. Wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr den Heiligen Geist, der himmlische Vater. Verstehst du also? Der Vater ist unser Vater ist der beste Vater. Und ich bete, Vater unser. Ich denke, das ist ein ganz großes Gebet, das viel mehr gebetet werden muss. Und ihr habt ja, die meisten haben Psalm 23 und Vater unser in der Tasche, also im Portemonnaie. Und wenn ihr Not habt, wenn ihr nicht weiter wisst, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da kommt noch nichts vom Brot, das kommt erst ein bisschen weiter. Erst wenn du Gott geheiligt, gepriesen, gelobt, angebetet hast und gib uns unser tägliches Brot heute. Und dann, wenn er das Brot gibt, dich segnet, geht's weiter. Leute, wir sind noch nicht fertig. So, Gott, du musst also in den Eigenschaften Gottes beten, wie Gott wirklich ist, im Geist und in der Wahrheit. Geistlose Menschen haben kein Verständnis fürs Übernatürliche. Wie soll das passieren? Wie soll das zugehen? Weißt du, richtiges Beten ist Gott Recht geben. Wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott Recht geben. Und dann passiert es. Wie soll das passieren? Du musst nicht Gott vorschreiben, wie es passiert, sondern du musst nur Gott Recht geben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie es in der Bibel heißt. Weißt du, wir diskutieren viel zu viel mit Gott, auch im Gebet. Du sollst aufhören, mit Gott im Gebet zu diskutieren. Auf dein Wort, Herr, fahre ich jetzt raus und werf die Netze aus. Weil du es gesagt hast. Sprich nur ein Wort, Herr. Und du siehst, du brauchst nicht viel. Du brauchst nur eine richtige Verbindung zu Gott. Du brauchst nur ein Wort. Sprich nur ein Wort. Gott ist Liebe. Wir müssen also, wenn wir beten, aus der Liebe heraus beten. Nicht, Herr, vergelt ihnen. Und ich sammle feurige Kohlen auf ihr Haupt. Und drohen und was weiß ich. Herr, rächt dich. Das ist alttestamentliches Beten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Stell dir mal vor, wenn das heute gelten würde, wenn Gott unsere Gebete Auge um Auge, Zahn um Zahn erhören würde, dann wäre die halbe Welt blind und die andere zahnlos. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Gott ist Liebe. Unsere Gebete müssen in Liebe eingebettet werden. Wenn du aus der Liebe heraus betest, aus Liebe für Verlorene, aus Liebe zu Gott kommst, in Liebe. Weißt du, wenn Leute kommen und ich denke, geistliche Kriegsführung, ich finde, das ist Quatsch. Geistliche Kriegsführung, du musst mit Gott nicht kämpfen, ihr sollt stille sein, ich will für euch streiten, sagt der Herr. Aber dann Gott Befehle erteilen, mach das, mach das, mach das und ich befehle, wer bist du? Wer bin ich? Er wird seinen Engeln befehlen. Und du kannst nur zu Gott beten, mit Gott reden und er wird dich dann tragen und führen und leiten und er wird die Wege für dich ebnen und zwar so, dass du staunen wirst. Gott ist größer als alle unsere Probleme und deshalb, ich möchte dir Mut machen, diesen Spruch, den ich da kreiert habe, sag deinen Problemen, wie groß Gott ist und nicht deine Probleme Gott. Du solltest deine Probleme sagen. Probleme, wisst ihr seid alles Lappalien, ihr seid alles Zwerge, ihr taugt alles nicht, ihr könnt alles nicht. Mein Gott kann alles, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Wenn wir beten, wir sollen Gott rühmen und voll von der Gottheit sein. Enthusiasmus, erfüllt von der Gottheit, kommt aus dem Griechischen. Welcher Gott das auch immer ist, aber wir sind vom lebendigen Gott erfüllt. Enthusiastisch, erfüllt von Gott. Und dann für Probleme habe ich keine Zeit. Kleines Mädchen schreibt Aufsatz im Religionsunterricht über Gott und die Welt und den Teufel und alles. Und dann schreibt sie, sie ist gläubig, eine Christin, und schreibt, mein Gott ist das und mein Gott kann das und mein Gott macht das und mein Gott macht das. Und dann sagt die Lehrerin, und jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen, bitte noch fasst euch kurz den letzten Satz. Und dann schreibt sie die ganze Seite voll von Gott und dann schreibt sie noch eine Zeile unten und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Wenn du voll von Gott bist, bleibt für den Teufel und seinen Werken und Machenschaften nichts mehr übrig. Glaubst du das? Und das ist Anbetung, Geschwister und Freunde. Wie bete ich erhörlich? Voll von Gott sein. Enthusiastisch. Enthusiastisch. Begeistert. Deine Mannschaft siegt. Gott siegt. Reich Gottes siegt. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Verstehst du, was ich sage? Wenn du betest, dann rede und schwärme von Gott. Heilige seinen Namen, sag, dass ihm alles gehört, Gold und Silber und das Meer und dass er die ganze Welt hält in seiner Hand. Und sag, begeistert zu deinen Nöten, vor denen du jetzt gerade stehst, hört auf, mein Gott ist mit mir, der Größere, der Stärkere. Der Beter löst keine Probleme, der löst sich von den Problemen in der Gegenwart Gottes. Der lässt es zurück, schließt die Tür zu, dass zwischen ihm und Gott nichts dazwischen steht. Der redet mit dem Vater. Und der in das Verborgene sieht, vergilt es dann öffentlich. Gebet ist ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Du richtest dich auf den Schöpfer, auf den Gott. Du bist eine neue Schöpfung in Christus und sagst, das interessiert mich nicht mehr. Die Welt, die mag für mich, sie ist da, die ist draußen vor der Tür, die geht mich nichts an. Ich will mit Gott reden. Gott ist mir alles. Unser Vater, der du bist im Himmel. Also wegschauen und auf Gott schauen. Das ist Beten. Wir beten erhörlich. Wir wollen mit unserem Vater reden, Daddy, Abba oder wie auch immer. Wir sind keine Sklaven und Knechte mehr, sondern wir sind Söhne und Töchter Gottes. Bedenk einmal, wer erhörlich beten will, muss zuerst einmal zum Vater heimkommen. Seine Liebe erlebt haben, die Verbindung muss hergestellt werden. Neu eingekleidet, neu beschenkt, neu gesegnet. Du musst zuerst einmal eine Gotteserfahrung haben. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass er mein Vater ist. Es reicht nicht aus, einen Gottesdienst zu besuchen oder wirklich ein wahres Kind Gottes, gläubiges Kind Gottes zu sein, reicht nicht aus, treu und brav seine Pflichten zu erfüllen, auch die religiösen Pflichten. Es reicht nicht aus, nicht zu sündigen. Es reicht nicht aus. Die meisten Religiösen führen ein unglückliches Leben, so wie der ältere Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Vater, ich diene dir schon so viele Jahre treu und brav und ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Ich habe immer aufgepasst, ich war immer anständig. Ich habe nie was genommen, was mir nicht gehören würde. Und du hast mir nichts gegeben. Siehst du? Du kannst beten, aber du kannst Gott beleidigen sogar beim Beten. Und du hast mir nichts gegeben. Du hast mir meinen Mann weggenommen, meine Frau weggenommen, meine Kinder weggenommen, mein Auto weggenommen. Du hast mir nichts gegeben. Ich diene dir so treu, guck mal, ich zahle meinen Zehnten, ich bringe mein Opfer, ich bete jeden Tag und du hast mir nichts gegeben. Du musst aufhören, dein religiöses Leben im Mittelpunkt zu stellen. Gott, ich danke dir, da ist ein anderer Beter. Du siehst also Gebete, die nicht erhört werden und sogar der Schuss nach hinten geht. Ich danke dir, dass ich das tue und das tue. Und wenn du betest, du sollst aufhören, dem lieben Gott aufzuzählen, was du alles tust. Du bist eigentlich alles, was du bist, aus Gnaden, glaube ich das? Unverdienterweise. Und Herr, ich danke dir, dass ich zum Matutis im Gottesdienst kommen kann. Ich danke dir, dass ich in Sprachen beten kann. Ich danke dir, dass ich getauft bin. Ich danke dir. Das ist alles Gnade. Ich danke dir, dass ich ein gutes Wort höre. Nein, das ist alles Gnade und Geschenk Gottes. Du solltest nur eines sagen, Gott sei mir Sünde. gnädig. Ein Gebet, das Gott immer hört, das ist ein altes Gebet, uraltes Gebet. Herr, erbarm dich unser. Herr, erbarm dich unser. Was wir sind, sind wir allein aus Gnaden. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, Herr, erbarm dich unser, du wirst erstaunt und verblüfft sein, was Gott alles für dich tut. Und er ging gerechtfertigt von dannen. Frei, entlastet, entsorgt, gesegnet. Und der andere, der macht weiter, muss weiter Zehnten zahlen, muss weiter fasten, muss weiter dies und jedes, die ganzen religiösen Pflichten einhalten. Und ich diene dir treu und brav und mir hast du nicht einmal einen Bock gegeben. Armes Christentum. Aber das stellt Jesus etwas dar. In dieser Geschichte, ich habe eine Evangelisation mal gehalten, Zeltmission, 3 Wochen lang, nichts anderes als den verlorenen Sohn. Und ich dachte, jetzt habe ich alles erschöpft oder ausgeschöpft, aber ich finde immer was Neues im verlorenen Sohn, in dieser Geschichte. Der liebende Vater. Wir Menschen geben immer so Überschriften, verlorener Sohn, aber es ist eigentlich der liebende Vater. Der liebt den und den. Und was macht der andere? Der andere steht nur streu und brav daneben. Aber er hat beten gelernt. Vater, gib mir mein Erbe. Und was macht der Vater? Er gibt es, ohne Widerspruch. Und er hat es bekommen. Und Vater, ich habe vor dir gesündigt und im Himmel, dieses Herr, erbarm dich meiner. Dieses Gebet ist erhört worden. Und als er das sagte, Vater, ich habe gesündigt, hat der Vater gesagt, hör auf jetzt, ich weiß, ich vergebe dir, ist alles in Ordnung. Der Vater hat ihn unterbrochen, gab ihm einen Kuss und sagte, es ist in Ordnung. Viele Gläubige haben keinen richtigen Zugang zum Vater. Sie erfüllen treu und brav den Willen Gottes. Sie dienen Gott nach Vorschrift, Dienstvorschrift, so wie die Beamten. Sie tun, weil sie damit belohnt, denken, sie werden belohnt damit. Sie wissen, sie tun, ich werde was erben, ich bin ja der Erbe, erfüllen ihr Soll, sind pflichtbewusst. Aber sie haben nie gelernt, etwas für sich zu bitten. Gib mir einen Bock. Oder gib mir mein Erbe. Sie haben nicht gelernt, mir hast du es nicht gegeben. Das können sie nachher sagen. Mir hast du es nicht gegeben. Und ich sage eine Wahrheit, die Gott mir aufgeschlossen hat, die teile ich mit euch mit. Viele Menschen, viele Gläubige, sie tun alles für andere und auch sogar für Gott. Sie leben für andere, sterben sogar womöglich für andere, denken für andere, sie bedanken sich für andere, denken immer die ganze Zeit an die Schwachen, Armen und Ausländer. Sie denken an die Feldarbeit, ich diene dir treu und erfülle alle meine Pflichten. Aber mir hast du es nicht gegeben. Und weißt du, was der Vater gesagt hat? Du hast nicht gebeten. Du hast nicht gebeten. Und die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bittet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Also wir haben es nicht, weil wir nicht bitten. Wir denken, also das steht mir nicht zu. Du musst die Bitten von ihm haben. Der Vater hätte sich riesig gefreut. Der hätte den ganzen Stall schlachten können und eine Fete machen. Der Teufel versteht dich abzulenken, dass du für andere alles machst, aber nichts für dich. Und selber leer ausgehst und dann enttäuscht bleibst am Schluss und mir hast du es nicht gegeben. Wir sollten lernen, an uns zu denken. Mit uns zum Herrn kommen. Herr, gib mir mein Erbe. Zeig mir, was mein Erbe ist. Und es war interessant, wie der Vater nachgezählt hat. Das kriegt der Junge. Das ist dein Erbe. Hast du schon herausgefunden, was dein Erbe ist? Was dir gehört? Die meisten Leute wissen gar nicht, was ihnen gehört. Ihnen fehlt das göttliche, geistliche Selbstbewusstsein. Weißt du, was dir gehört? Und ich sage dir, was dir gehört, ganz schnell nur im Telegrammstil. Alles, was Jesus verdient hat auf Golgatha und sonst die übrige Zeit, das gehört dir. Das ist sein Erbe. Wir sind Erben Jesu Christi. Jesus braucht im Himmel nichts von der Herrlichkeit, die Gott zu geben hat. Die hat er sowieso schon von Grundlegung der Welt gehabt. Und deshalb, alles, was er verdient hat, was er erkämpft hat, was er errungen hat, das ist deins und meins, unser Erbe. Gib mir mein Erbe. Herr, was du verdient hast, was du erkämpft, was du errungen hast. Bist du schon erlöst vor diesem sinnlosen Wandel nach väterlicher Weise? Weißt du, Paulus war ein Pharisäer von Pharisäern, konnte beten. Aber dann in Philipper Kapitel 3, Vers 7, er sagt, was mir früher als Pharisäer ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Paulus, der konnte beten. Der hat ein bisschen nur die religiösen Pflichten erfüllt, aber das war alles. Der hat nur rein und fehlerlos gelebt, dass er ja keinen Anstoß gebe, keiner Mücke was tue. Das war so seine Philosophie. Aber als er Christus begegnet, Gott zerbricht ihn. Und Gott arbeitet an ihm. Und er wird blind. Blind für seine Religion, dass es nichts gebracht hat. Und er entdeckt plötzlich wie der verlorene Sohn, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und jetzt fängt er an, sich zu bedienen. Und plötzlich schenkt ihm der Herr alles neu. Und er entdeckt in so kurzer Zeit, ich bin also verblüfft, in so kurzer Zeit beweist er den Leuten in Damaskus, dass Jesus der Herr ist. Das kann nur ein Mensch erleben, der viel mit Gott dann geredet hat. Und Gott kann in einer Sekunde mehr tun, als was du denkst. Ich habe Arthur Blessed, diesen Kreuzesträger aus Los Angeles, bei mir gehabt. Und er ging mit dem Kreuz durch Stuttgart zu der Zeit. Und weißt du, wir Deutsche, wir wollen alles gründlich machen. Wir sind auch so gründliche Menschen. Und wir denken auch manchmal bei Gott gegenüber, wir müssen alles gründlich machen. Und Seelsorgeseminar und. Und er hat gesagt, nein, das macht alles schon der Herr. Und weißt du, was das Fantastische war? Er ging durch Stuttgart und dann sagt er, God bless you, the Lord be with you und so weiter. Hat Gott einfach so angerührt. Und ich habe gedacht, und das soll Frucht bringen? Dann hat der Arthur Blessed mir einen Satz gesagt, das ist bei mir sitzen geblieben. In 5 Sekunden macht der Heilige Geist mehr, als was du in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen kannst. Puh, ich saß da. In 5 Sekunden, wenn Gott dich berührt, und das sehe ich beim Paulus, Gott berührt diesen Saul von Tarsus und der ist sofort umgekrempelt. Weißt du, 1 Sekunde in der Gegenwart Gottes bewirkt mehr als 10 Jahre Studium. Oder 20 Jahre oder was weiß ich. Eine Begegnung mit Gott, das sprengt einen Horizont. Eine Begegnung mit Gott. Und das brauchen wir in der Kammer. Das passiert. Und deshalb, wir brauchen Stunden, wo wir mit Gott reden, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, wo wir beten und fasten. Ich war Prediger, bin heute noch Prediger und so weiter. Und ich wollte Gott mehr kennenlernen. Weißt du, ich habe ein wunderbares Traktat geschrieben, kennst du Jesus? Und verteilt, bin begeistert von meiner Produktion. Und dann liest ein Mann und kommt auf mich zu, gibt mir das Traktat zurück, sagt, mein Herr, entschuldigen Sie, kennen Sie Jesus? Ja. Du weißt ja, wie so Sanguiniker und Choleriker sind. Wir kennen. Und ich habe mich verteidigt, aber zu Hause im Bett hat Gott zu mir gesprochen. Johannes, kennst du mich wirklich? Kennst du mich wirklich? Oder bildest du nur ein, dass du mich kennst? Vom Studium? Gewiss, ich kenne Jesus von der Bibel her und von Predigen und predige schon eine ganze Weile. Und Leute bekehren sich sogar. Aber kennst du Jesus? Und dieser Gedanke ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Kennst du Jesus? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe angefangen zu fasten. Zuerst mal 3 Tage, dann sind 8 Tage geworden und am Schluss waren es über 40. Ich habe Gott gesucht, habe gesagt, Herr, ich muss mir verzeihen, ich kenne dich nicht. Ich glaube, dass ich dich kenne. Ich bilde mir ein, dass ich dich kenne. Aber du entdeckst Gott erst durch Beten und Fasten. Und dann fing Gott mit mir an zu sprechen. Total anders als vom Theologiestudium. Ganz anders als was ich beim Bibellesen. Plötzlich habe ich die Bibel ganz anders gelesen. Und so weiter. So, dass ich jedes Jahr mir vornehme, zwischen 20 und 40 Tage zu fasten, weil meine Seele aufatmet. Meine Seele erholt sich in der Gegenwart Gottes. Suche den Herrn, so wirst du leben. Und ich muss Gott suchen und nicht irgendwelche Grundsätze, Dogmen und was weiß ich. Hier, Paulus hat Jesus entdeckt, ist erlöst worden von seinem falschen Gottesbild. Und ich bin auch von meinem religiösen Gottesbildern erlöst worden, als ich dann gebetet habe. Und habe gemerkt, Mensch, Gott ist total anders. Ganz anders. Ganz anders, als was ich so irgendwo gehört, übernommen habe, geglaubt habe und so weiter. Mein Horizont wurde gesprengt. Und Paulus hat in der Wüste Arabiens empfangen, ich habe es vom Herrn empfangen. Und selbst so etwas Simples, wie das Abendmahl, ich sage Simples, was eigentlich die Christen schon immer gefeiert haben, ich habe es vom Herrn empfangen. Geschwister, wir müssen alles, was wir haben, was wir glauben, was wir praktizieren, vom Herrn empfangen. Ob es geben, ob es nehmen ist, ob es Abendmahl ist oder Fasten ist oder Beten ist. Weißt du, wenn jemand kommt und sagt, jetzt will ich auch anfangen zu fasten, vergiss es. Es muss dir gegeben werden. So wie der Mann da zu mir kam, kennst du Jesus? Weißt du, und plötzlich rumort es und kocht es und schuftet es und werkelt es und. Dann musst du anfangen, es bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Herr, ich kenne dich nicht, vergib mir. Ich behaupte etwas und ich möchte nicht als ein falscher Zeuge erfunden werden. Also kennst du Jesus? Und ich will dich wirklich kennen, Herr. Bitte, und es wird dir gegeben. Aber diese Bitte musst du von ihm erst haben. Und du musst darauf gestoßen werden. Und Gott weiß, wer dich zu führen hat und wer dich drauf stoßen kann, auf diesen Punkt. Was hindert uns, erhörlich zu beten? Jetzt halte ich fest. Ich lasse euch noch nicht gehen. Ich habe noch ein paar Sachen, habe ich, die mir wichtig sind, die ich in der Zeit der Vorbereitung hier bekommen habe. Was hindert uns, erhörlich zu beten? Und ich sage dir, es ist die Wurzel des Geizes. Bist geschockt vielleicht, aber die Wurzel des Geizes ist das Übel aller Dinge. Warum gerade das? Der Geiz. Das hindert dich am Beten. In 1. Timotheus 6, Vers 10 und 11 heißt es, denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels, dadurch sind viele vom Glauben irre gegangen und manche machen sich selbst viele Schmerzen damit. Geiz, und weißt du, auch beim Beten, und ich spreche über das Gebet und Geiz, Geiz ist geil, macht manche Firma da Werbung damit. Geiz ist das im christlichen Leben immer alles haben wollen. Das ist Geiz, immer alles haben wollen. Viele Beter sind richtig geizig. Sie wollen alles haben, alles für sich. Und bei ihren Gebeten, wenn du mal betest, nimm mal dein Gebet auf Tonband auf. Du wirst verblüfft sein, es dreht sich alles um dich. Höchstens deine Familie noch, aber es dreht sich alles um dich. Du bist geizig. Du bist geizig. Über keine Sünde redet die Bibel so viel wie über den Geiz. Und mir hast es nicht gegeben. Mir, redet der ältere Bruder. Mir. Der misstraut dem Vater, klagt den Vater an, lügt sogar vor seinem Vater. Mir hat es nicht gegeben. Der hätte es haben können, aber seine Unwissenheit. Er ist eifersüchtig auf dem anderen, Geiz wieder, der alles gekriegt hat und jetzt kommt nach Hause, kriegt nochmals alles. Geiz. Du musst deinen Feind in dir kennen, deine Gebetsblockaden, deine Glaubenshindernisse, der Feind. Und Geiz ist die Wurzel alles Übels beim Beten. Und mir hast du es nicht gegeben. Mir hast du es nicht gegönnt. Guck mal, wenn ich so die anderen Christen angucke, die sind so gesegnet, die sind so happy, die sind so auf der Wolke Nummer 7. Aber ich kriege auf alle 4. Für mich ist nichts mehr übrig geblieben von deinem ganzen Reichtum. Und weißt du, was du wirst? Ein Sprachrohr des Teufels. Wenn du so betest wie der ältere Bruder. Wie redet er mit seinem Vater? Er belehrt ihn, klagt ihn an. Du hast mir nichts gegeben. Der heimgekehrte Sohn steht da. Weißt du, die Anbetung ist, und ich möchte einfach mal sagen, die Anbetung ist manchmal nur vor dem Herrn zu stehen. Die meisten Leute denken, sie müssen immer plappern wie die Heiden. Mal Mund halten, stille sein. Der steht da, lässt sich alles gefallen, alles gewähren. Herr, erbarm dich meiner. Der heimgekehrte Sohn ließ sich vom Vater bedienen. Und wir nennen Gottesdienst. Was ist Gottesdienst eigentlich? Gott will uns dienen. Wenn du das Wort richtig verstehst und richtig übersetzt, heißt Gott will mir dienen. Ich kann Gott nicht dienen. Was will ich, armer, elender Mensch, Gott geben? Was habe ich schon? Mein bisschen Leben? Aber das ist nichts. Ich bilde mir was ein. Und genau das ist das Übel aller Dinge. Ich bilde mir was ein. Ich könnte Gott was geben. Der hat Milliarden von Menschen wie ich und du. Und du und ich. Und mir hast es nicht gegeben. Die Urgemeinde, warum hat sie so viel Wunder und Zeichen erlebt, so viele Segnungen Gottes erlebt? Sie sind befreit worden vom Geiz. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 43 und 47 bis 47. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Der Herr wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Sie besaßen, was sie besaßen, das gehörte ihnen allen zusammen. Sie haben sich von ihrem Vermögen gelöst. Stell mal vor, wir verkaufen alles, wir geben alles in einen Pott und so weiter. Und dann beten wir ganz anders, weil uns nichts mehr gehört. Wir sind Habenichtse. Und wir preisen Gott ganz anders, dienen Gott ganz anders. Und sie besaßen, und was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl hin und her. In großer Freude und aufrichtigem Herzen trafen sie sich gemeinsam zu Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag und weil Gott immer wieder neue Menschen errettete, das ist das Geheimnis, sie haben sich vom Geiz gelöst, vom Vermögen gelöst, vom Besitz gelöst. Ist es nichts, Gott hat nichts dagegen, dass du was hast, aber die meisten sind daran gebunden. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 4, 32 weiter. Und als in der Gemeinde, und alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele, niemand betrachtete sein Eigentum als Privatbesitz, sondern alles gehörte ihnen allen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu Christi und alle erlebten Gottes Güte, Gebetserhörung. Sie erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Und die verteilten es an die Bedürftigen. Sie haben sich vom Geiz gelöst. Du siehst also, Geiz kann Gebete behindern. Und erst als sie anfingen, sich davon zu befreien, von ihrem Besitz, und als sie anfingen, Gott zu dienen mit ihrem Besitz, als sie nach dem Reich Gottes als erstes trachteten, da begann der Segen Gottes zu wirken. Und da haben das Wesen Gottes nämlich übernommen. Gott ist ein Geber. Und sie fingen an zu geben, von sich selbst zuerst mal, was sie hatten. Sie gaben und gaben und gaben. Und Gott gab ihnen umso mehr. Da bebte sogar die Städte, wenn sie beteten. Und ich komme noch zu einem Punkt, Malachi Kapitel 3. Gott sagt vom Zehnten, bringt in mein Haus und keinem fehlte etwas. Wenn wir das tun, was Gott sagt, brauchen wir gar nicht beten, der Segen Gottes kommt über uns von selbst. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt uns von selbst. Die Fenster des Himmels gehen von selbst auf. Weißt du, dann, wenn wir das tun, was Gott gesagt hat in seinem Wort, dann fließen Ströme lebendigen Wassers. Amen. Und sogar von unserem Leibe. Fließen Ströme lebendigen Wassers. Aber wir tun es nicht. In Lukas Kapitel 12, Vers 15 bis 21, Jesus sagt, hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, wenn er viele Güter hat. Das ist die Geschichte vom reichen Mann auch noch, diesem Kornbauer und so weiter. Hütet euch vor dem Geiz, wenn ihr betet, hütet euch vor dem Geiz. Und jetzt musst du aufpassen und hören, was dieser gute Mann betet. Der hat gesagt, oh Herr, ich danke dir. Nein, das hat er nicht mal gesagt. Hat er nicht mal für nötig gehabt zu sagen. Die Ernte hat so reich getragen und ich will. Und dann kommt diese ganze Planerei und das ganze Planen. Ich will alle Scheunen abreißen und größere Scheunen bauen und. Und er zählt alles auf da in seinem Gebet und sagt, und ich werde das sammeln und dann, liebe Seele. Du siehst also, dass viele Leute beten in eine falsche Richtung. Liebe Seele, liebe Seele, liebe Seele. Und weißt du, dann kommt der Herr. Glücklicherweise ist es nur ein Gleichnis, eine Geschichte. Aber das ist in Wirklichkeit, findet statt tagtäglich. Liebe Seele, oh, mir ist so gut, jetzt bin ich gesegnet. Halleluja. Oh, das Auto springt an, ich habe Parkplatz gefunden. Halleluja, liebe Seele, und nun habe Vorrat für viele Jahre. Und dann sagt die Stimme, die Gottesstimme, heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Und Jesus nimmt hier als Geiz, als Aufhänger, Geiz. Was soll ich tun? Aber Gott sprach, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Du betest Sachen zusammen, die du in der Ewigkeit nie gebrauchen wirst. Du betest Sachen zusammen, die du dort drüben nicht mitnehmen kannst. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wir sollen aufhören, für Sachen zu beten, die wir in der Ewigkeit nicht gebrauchen werden. Und wir sollen für Sachen beten, die wir in der Ewigkeit benötigen werden, brauchen werden. Du Narr, er betete, was soll ich tun? Viele Beter warten nicht ab auf Gottes Antwort. Was soll ich tun? Sie denken materialistisch, sie beten materialistisch. Und anstatt Gott zu danken, Herr, ich danke dir, dass du meine Werke gesegnet hast und so weiter, und Gott zu preisen, liebe Seele, Gebet ist ein Ort, wo der Wille des Fleisches gebrochen wird, wo du nicht an deine Seele denkst, das irdische Wohlergehen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Gottes Segen ruht auf das, was er selbst befohlen hat, was von ihm kam. Die Ernte war von Gott gewiss. Aber er hat Gott nicht zurückgegeben, was er geben sollte. Beten ist unsere eigentliche Beschäftigung als Gläubige, mit Gott sich zu beschäftigen. Oh Herr, ich danke dir, ich preise dich, ich bete dich an, ich habe deine Gnade erlebt und wir sollten viel mehr für die Gnade Gottes danken. Was wären wir ohne der Gnade Gottes? Wenn Gott nach dem Gesetz handeln würde, Gesetz kennt keine Gnade, die Naturgesetze kennen keine Gnade, fahr mit 180 in die Kurve, Vollgas rein und du wirst rausgetragen. Die Gesetze, egal welche Gesetze, die kennen keine Gnade. Und danke Gott für die Gnade, dass du noch am Leben sein darfst, hier sein darfst. Beten ist, sich mit Gott zu beschäftigen. Gott will, dass wir ihn einladen und mit ihm besprechen, den Tag mit ihm planen. Und ich sage euch ein Geheimnis, es ist was Wunderbares, mit Gott den Tag zu beginnen. Und zu sagen, Herr, und dann, nach dem Jakobusbrief, und dann sagen, so Gott will und wir leben. Nicht einfach sie durchsetzen und sagen, das setze ich heute durch, so Gott will und wir leben. Mit Gott besprechen, Herr, das wollen wir tun und 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 das wollen wir tun. Aber so Gott will und wir leben. Und fang an, mit dem Willen Gottes viel mehr zu planen. Und es kann sein, du wirst nur auf Segenswege geführt, wenn der Wille Gottes da ist und Gott verhindert manchmal. Du willst dorthin fahren, Gott benutzt deine Idee, aber dann auf dem halben Weg bleibst du stecken. Ich habe zeitlang als Pastor, war kein Millionär, bin heute noch nicht, und habe so ein einfaches Auto gehabt. Ich musste immer mit Schraubenzieher anlassen, dann lief er und wenn er lief, dann lief er. Aber manchmal gab er den Geist auf, auch zwischendurch. Und dann habe ich ein Auto und dann fahre ich mit diesem Auto, es war so, bei diesem schlechten Auto, den ich ständig anwerfen musste mit dem Schraubenschlüssel, weil er irgendwie mein Anlasser nicht funktioniert und was weiß ich, bin kein Fachmann. Und mit diesem Auto habe ich so viele Wunder Gottes erlebt, dass nicht so richtig laufen wollte. Dann stehe ich, plötzlich gibt der Bock den Geist auf, mitten in einen Kreisverkehr und schiebt das Auto noch auf die Seite. Ich wusste, das funktioniert, das muss ein bisschen abkühlen, dann läuft es schon wieder. Aber was mache ich? Ich habe dann schon vorsorglich immer Handvoll Zettel mitgenommen und habe dann in der Nachbarschaft Zettel verteilt, bis das Auto sich abgekühlt hat. So, und dann sage ich, Herr, denen, die dich lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn das Auto jetzt hier im Kreisverkehr stehen bleibt. Und dann gehe ich mit dem Zettel und da klinge ich an eine Tür, das Haus war noch nicht so richtig verputzt, das war bei Heilbronn, bei Schwabach irgendwo da hinten, und dann klinge ich an die Tür, keiner macht es auf, aber die Tür war offen, ich gehe hoch die Treppe, sage ich, hallo, ist hier jemand? Und dann sagen, kommen Sie rein, eine schwache Stimme, und dann komme ich rein und da ist ein Ehepaar, älteres Ehepaar, der Mann sitzt ganz gebrochen, nicht mal richtig angezogen, kam aus dem Krankenhaus, später habe ich das erfahren, kommen Sie rein, sage ich, entschuldigen Sie, ich bin Pastor, bin hier in der Gegend, ich sagte nicht, warum ich in der Gegend bin, aber ich bin in der Gegend und ich möchte Ihnen was zum Lesen bringen. Dann sagt er, kommen Sie rein, setzen Sie sich hin. Sie kommen wie gerufen. Habe ich gesagt, wieso denn das? Wir haben gerade soeben gebetet. Lieber Gott, wenn du uns lieb hast, schick uns jemand, und Sie sehen, hier ist die Bibel, aufgeschlagene Bibel, schicken Sie jemand, der uns hilft. Mein Mann ist aus dem Krankenhaus entlassen, hat Chemotherapie gehabt und ist jetzt in der Bestrahlung gewesen, aber das nützt alles nichts. Bitte, können Sie nicht mit uns beten? Und dass nicht irgendjemand kommt, sogar gleich ein Pastor kommt, das waren sie so verblüfft. Aber weißt du, Gott benutzt uns. Und ich bete morgens, Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich, wie du es haben möchtest. Und Gott, wenn du das bittest und Gott überlässt, wie er dich dann gebraucht, dann ist es dann sein Problem. Und dann benutzt er. Er benutzt deine Torheiten sogar, um Herrlichkeiten draus zu machen. Und deine Hindernisse, dein Handicap. Gott benutzt sogar dein Handicap, um Herrlichkeiten draus zu machen. Plötzlich begegnest du. Und die Leute sind verblüfft und sagen, wie kommen sie da drauf? Gott will, dass wir ihn einladen, dass er mit uns mitwirkt, den Tag mitgestaltet. Wir sollten Lebensübergabe machen. Weißt du, was Lebensübergabe ist? Er kriegt 51% von mir. Das ist seine Beteiligung an mir. Und ich habe 49 und so. Er hat das Sagen, das letzte Wort. 51%. Der Beistand Gottes ist das Größte, was ein Mensch je erleben kann. Die Führung Gottes. Die Heiligen, das waren alles schwache Menschen und haben dennoch Großes vollbracht. Die Heiligen, du denkst manchmal, Heilige, und du hörst, fällst gleich in Ohnmacht. Nein, Heilige waren Menschen aus Fleisch und Blut. Die Kämpfe, die die Heiligen gehabt haben, die möchte ich nicht haben. Egal welcher. Die haben Kämpfe gehabt. Wenn du dich über die Heiligen dich beschäftigst, bist du so in der Kirchengeschichte, du wirst verblüfft sein, diese Menschen haben gewaltige Kämpfe durchfochten, fast bis zur Verzweiflung, fast bis zum Wahnsinn. Sie waren schwache Menschen und Gott hat sie dennoch benutzt, weil sie beten gelernt hatten. Die haben gebetet. Die haben Großes geleistet, weil sie gebetet haben. Sie haben viel erreicht, weil sie gebetet haben. Es waren Menschen des Gebets. Weißt du, wir haben heutzutage so viele Priester, so viele Pastoren, so viele Bischöfe und so weiter. Weißt du, was uns heute fehlen? Heilige. Heute fehlen Heilige. In Deutschland fehlen Heilige. Wenn Deutschland ein paar Heilige hätte, Deutschland würde total anders aussehen. Und es braucht Menschen, die mit Gott reden, mit Gott beten, mit Gott Umgang haben. Was haben wir vom Gebet? Ganz schnell, Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Je mehr du betest, desto weniger Anfechtung hast du. Versuchung. Desto mehr himmlische Zustände, desto mehr die Gunst, die Güte und Gnade Gottes. Durch Gebet wirst du getröstet in deiner Trübsal, in deiner Not. Deine Traurigkeit wird weggenommen, der Kummer deines Herzens. Gott stillt die Sehnsucht deines Herzens. Die Süchte hören auf, wenn du betest. Die Süchte kommen immer nur dann, wenn du nicht betest. Das Gebet hat noch viele andere segensreiche Wirkungen. Vereinig dich mit dem allmächtigen Gott, versetz dich an himmlische Örter, stärk dich wieder das Böse, bring dir Kraft und Trost, Hilfe in der Not und es macht dich beharrlich. Beharrlich. Ich stehe, ich kann es nicht lassen. Das Gebet vereinigt uns mit Gott. Und Gebet ist für mich mehr als nur Betteln. Wie bete ich erhörlich? Betteln. Erst wenn ich mich Gott so richtig hingebe, mit Gott rede. Und je mehr du mit einem redest, desto mehr färbst du von einem ab. Du sollst von Gott abfärben. Wenn du viel Gemeinschaft mit Gott hast, wirst du geistlich. Wenn du viel Gemeinschaft mit Gott hast, wirst du großzügig. Wirst du eine ganz andere Gesinnung haben. Dein Wesen wird sich total verändern. Jedes Mal, wenn du Audienz bei Gott hast, kommst du anders raus als gekommen. Wir werden verwandelt von Tag zu Tag, erneuert. Der innere Mensch wird erneuert mehr und mehr. Durch den Umgang mit Gott kam Moses vom Berg runter. Er strahlte. Er strahlte, er musste sogar eine Decke vors Gesicht setzen, weil die das nicht ertragen konnten, die Israeliten. Durch das Gebet sehen wir die Dinge ganz anders, mit den ganz anderen Augen. Unsere Augen werden öffnen, klarer und sichtiger. Denn Gott ist Licht. Denn du siehst dieses Licht. Und weißt du, wenn du schnell in die Sonne guckst, wirst du blind. Aber wenn du das geübt hast und immer mehr in die Sonne geguckt hast, dann verträgst du die Sonne mehr und mehr. Jesus sagt, weiter noch zum Gebet. Bittet in meinem Namen. Ihr habt noch nichts in meinem Namen gebetet. Ich überspringe jetzt noch Sachen. Aber es ist wichtig, wie bete ich erhörlich? In Jesu Namen, nicht im Namen von Herrn Matutis und nicht im Namen von der Kirche oder Gemeinde, sondern im Namen Jesu. Im Auftrag Jesu heißt es im Namen Jesu. Und der Vater tut alles aus Liebe zu seinem Sohn. Wenn du sagst, Jesus braucht es, nicht ich, Jesus braucht es. Und ich sage dir, du wirst Wunder erleben, wenn du sagst, Jesus braucht es. Der Heilige Geist braucht das, muss es haben. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, der Herr Matutis braucht das, naja, bitte. Aber wenn ich sage, Frau Merkel oder der und der, irgendeine Kapazität ist, oder etwas aus dem politischen Sektor, ich komme im Auftrag von dem und dem, das klingt schon total anders, wenn du im Auftrag von dem und dem kommst. Beten. Das Gebet des Demütigen dringt durch die Wolken, Sprüch Sirach Kapitel 35, 21. Das Gebet des Demütigen dringt durch die Wolken. Unsere Gebete müssen von den Wolken kommen und durch die Wolken hindurch. Ein Pfarrer, das war in Frankreich, vorletztes Jahrhundert, ein Pfarrer besucht eine Mutter, das Kind ist schwer krank, es war ein Priester. Er betet für das Kind und über das Kind, salbt das Kind mit Öl, Krankensalbung. Und er gebraucht die Worte, schenke diesem Kind Gesundheit und Leben, wenn es dein heiliger Wille ist. Jetzt hör zu. Und da fuhr die Mutter in ihrer unsinnigen Liebe und Betrübnis dazwischen. Nein, nicht wenn dein Wille ist. Gott muss das Kind heilen. Wenn es dein heiliger Wille ist. Der Pfarrer ging erschrocken davon. Das Kind wurde gesund, so wie ich euch erzählt habe von diesen zwei Fällen. 30 Jahre später wurde das genesene Kind nach einer Reihe von Verbrechen auf Schafott geführt. Und die Mutter lebte noch und musste diesen furchtbaren Schmerz ertragen. Mein Kind muss jetzt das Leben lassen. Wäre es nicht besser gewesen, von ihrer Verantwortung wegzuschauen? Denn die Frau ist selber schuld, ihre Erziehung und so weiter, sonst wäre der Junge nicht ein Verbrecher geworden und so weiter. Wenn es dein Wille ist, nach deinem Willen. Aber du siehst, wir verhindern manchmal unser Glück, wenn wir reingreifen. Deshalb, Herr, dein Wille geschehe, wenn du dann zur Arbeit gehst. Herr, dein Wille geschehe, mit wem soll ich reden? Auf wem soll ich zugehen? Was soll ich tun? Dein Wille geschehe. Und ich sagte, du wirst verblüfft sein, wie sich Türen öffnen oder Türen schließen. Auch das gehört dazu, dass sich Türen schließen. Herr, wenn es nicht dein Wille ist, halt es fern von mir. Ich möchte nur deinen Willen tun. Du wirst demütig werden. Bescheiden. So. Ein reicher Mann, auch wieder vorletztes Jahrhundert, so 17, 18 Jahrhundert. Ein reicher Mann war in einer Kantine zum Essen, war unterwegs, war einquartiert in einer Pension und war gläubig. Er saß beim Essen und dann sieht er einen Bettler, der auch in der Kantine reingeht und was bettelt. Dann sagt eine innere Stimme, gib ihm 25 Mark. Und hat dann gegessen und dann, als er dem Mann das Geld geben wollte, war der Mann weg. Am nächsten Tag saß er wieder in diesem Gasthaus und aß und der Mann kam wieder ganz schnell rein und dann sagte, ich lege noch 25 Mark drauf, da gab es noch Mark, und legte noch 25 Mark drauf und wollte gehen und der Mann war wieder weg. Und das ging 12 Tage lang so, nach seinem Bericht, und jedes Mal hat er was draufgelegt. Und am Schluss waren es 300 Mark und so weiter, 12 volle Tage vergingen. Und dann endlich bat er dem Personal, bitte, wenn der Mann wiederkommt, hier sind 300 Mark, ich gehe. Ich habe aus dieser Geschichte etwas gelernt, als ich das gelesen habe. Guck mal, wenn wir warten, Gott legt immer was drauf. Von seinem Segen, von seiner Reichtum, von seiner Fülle, immer noch 25 Mark drauf. Gott erhört unsere Gebete, und zwar zu seiner Zeit. Und wenn dann die Erhörung kommt, dann ist so viel, so kompakt, so ausschöpfend. Denn Gott will nicht Perlen nur vor die Säue werfen, sondern er will wirklich Perlen uns schenken. Ganz schnell noch, und dann bin ich fertig, das ist die Geschichte von Cornelius. Die Geschichte von Cornelius war, warum hat Gott sein Gebet erhört? Mir geht es um die Erhörung der Gebete. Und in der Bibel heißt es, und er gab Almosen. Er gab Almosen und betete viel. Du gibst, Gott will das Opfer sehen. Ist es wirklich dir ein Ernst? Gott, ich will dich besser kennenlernen. Diesen Gott der Juden will ich besser kennenlernen. Gott, bitte schenk mir. Und er gibt Almosen, tut Gutes, so viel er kann. Und dann kommt der Engel Gottes und sagt, Cornelius, deine Gebete sind erhört. Und eigentlich nicht deine Gebete, sondern deine Almosen sind bei mir oder bei Gott angekommen. Nicht deine Gebete, deine Almosen. Deine Almosen. Das, was wir Gott geben, das kommt bei Gott an. Deine Almosen. Und du siehst, was dann passiert. Cornelius muss nur guten Tag sagen und da fällt schon der Heilige Geist. Und der bekehrt sich, da gibt es Erweckung. Und du siehst, wie Gott Gebete hört, deine Almosen. Im Propheten Jeremia ist genau das Gegenteil. Dann sagt Gott zu Israel, bitte hört auf mit eurem Beten. Denn eure Gebete, die kommen bei mir gar nicht an. Das sind die Tränen der Witwen und Waisen. Die sind schon früher da gewesen. Die Tränen der Witwen und Waisen, die sind schon früher da gewesen. So. Ich gebe noch einiges zu sagen, aber ich mache Punkt hier jetzt irgendwo an dieser Stelle. Deine Gebete sind erhört. Deine Almosen sind angekommen oder auch nicht angekommen, wenn wir etwas anders tun. Deshalb, wenn du betest, vergib, damit Gott dir auch vergibt. Und dass du mit Gott im Reinen bist, mit deinen Brüdern und Schwestern im Reinen bist, mit deinen Mitmenschen im Reinen bist, mit deinen Partnern im Reinen bist. Manche Leute denken, das geht nichts an. Ich bin ein Individuum. Nein, Gott sagt auch dein Partner, deine Partnerin, deine Familie, deine Kinder. Die sind so wichtig, dass wir mit denen auch klar Schiff sind. Und dann können wir beten und dann wird Gott uns erhören. Denn du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die tiefen Wahrheiten des Gebets. Und ich habe jetzt schon so viel gesagt über das Gebet heute Abend. Aber Herr, Heiliger Geist, mach du uns zu wahren Betern. Heiliger Geist, übernimm du unsere Worte, übernimm du unser Herz, übernimm du unsere Gedanken, übernimm du unser Inneres. Und Herr, dass unsere Almosen, was es auch immer sein mag, bei dir wirklich ankommen und dass du den Engel schicken kannst und dass du die Dinge fügen und leiten kannst, dass dieser Bruder Petrus kommen kann und dass er uns die Botschaft bringt, die wir nötig haben. Herr, dann lenkst du auf deine Art und Weise. Herr, und du wirkst Wunder und ich bin erstaunt, was du wirkst, wenn wir mit einem aufrichtigen, ehrlichen, demütigen Herzen zu dir kommen. Da werden Berge versetzt, da werden Dinge verändert und wir brauchen alle dringend Veränderung um uns herum. Segne uns, Herr Jesus. Amen.